HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Was wir gestern erlebt haben, war Terror. Nach unseren Erkenntnissen hat der Beschuldigte Stefan B. gestern sich zum Ziel gesetzt, in der jüdischen Gemeinde zu Halle in der Synagoge ein Massaker anzurichten.
Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt. Dann wird aufgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und zwar nur für das Volk gemacht.
Die Bedrohungslage durch Antisemitismus, durch Rechtsextremismus, durch Rechtsterrorismus in Deutschland ist sehr hoch.
Die Frage ist, in welchem Umfeld sich diese Täter radikalisieren. Das ist ein Radikalisierungsverlauf, der nicht von heute auf morgen beginnt.
Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Wir müssen auf der anderen Seite auch die geistige Brandstiftung angehen. Gerade Persönlichkeiten wie Herr Höcke aus Thüringen sind Menschen, die Antisemitismus befördern durch die Art und Weise dieser politischen Argumentation.
Ich sage diesen linken Gesinnungsterroristen, diesen Parteienfilz ganz klar: Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt. Dann wird
ausgemistet. Ja, das kommt peu à peu, werden die Grenzen verschoben.
Die Spirale der rechten Gewalt dreht sich weiter in Deutschland. Nach Brandanschlägen und tätlichen Angriffen folgten gezielte Morde und jetzt ein paramilitärischer Angriff auf eine Synagoge mit wahllosen Schüssen auf Passanten. Nicht nur die Grenzen des Gesagten verschieben sich immer weiter, nicht nur die Sprache wird immer gewalttätiger, auch die tatsächliche Gewaltanwendung wird brutaler. Und auch wenn es am Ende immer wieder Einzeltäter gewesen sein sollen, die bestenfalls wenige Helfer gehabt haben sollen, so bewegt sich das Ganze doch im Umfeld ausgedehnter und ausgefeilter Netzwerke. Und die reichen längst hinein in die Polizei und die Armee und sie haben auch ihren parlamentarischen Arm. Die geistige Blase der Rechten findet längst nicht mehr nur im Internet statt, sie hat sich ausgedehnt in die Zivilgesellschaft. Dort sitzen die Vordenker, die als Biedermänner daherkommen und beständig daran arbeiten, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben, womit dann auch das eben noch Undenkbare möglich wird. Halle und die Brandstifter, wenn auf Worte Taten folgen, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Fangen wir aber erst einmal an mit der Debatte, mit den Reaktionen und der Debatte, die seit dem Terroranschlag von Halle in Gang gekommen ist. Janina Lückhoff fasst zusammen.
Der mutmaßliche Angreifer von Halle sitzt in Untersuchungshaft, doch es sind noch viele Fragen offen. Etwa die, wie und seit wann sich der 27-Jährige radikalisiert hat. Wie kam er zu seinen Waffen bzw. den Bausätzen dafür? Gibt es Mitwisser oder Tatbeteiligte? Doch auch auf politischer Ebene werden immer mehr Fragen laut. Es müsse etwa geklärt werden, warum die Synagoge in Halle keinen Polizeischutz hatte am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer stellt diese Frage im Interview mit dem Tagesspiegel und sie fordert wörtlich, jüdische Einrichtungen müssen in Deutschland absoluten Schutz genießen. Genau diese Forderung ist immer wieder zu hören, so auch von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, in der ARD.
Das ist etwas, was wir uns jetzt als Aufgabe dazu verpflichten müssen, dass wir jüdische Bürgerinnen und Bürger in diesem Land besser schützen. Es muss klar sein, dass jeder Angriff auf einen jüdischen Mitbürger ein Angriff auf uns alle ist.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben diesen Schutz zugesichert. In Telefonaten mit dem israelischen Präsidenten Rivlin bzw. mit Ministerpräsident Netanyahu. Steinmeier und Merkel brachten ihre Betroffenheit über den antisemitischen Anschlag von Halle zum Ausdruck und betonten, Deutschland stehe zu seiner Verantwortung, jüdisches Leben zu schützen. Im Kampf gegen Antisemitismus wird auch die Forderung nach schärferen Gesetzen immer öfter gestellt. So will Justizministerin Lambrecht dafür sorgen, dass Netzwerkbetreiber Morddrohungen und Volksverhetzung verpflichtend den Sicherheitsbehörden melden müssen. Außerdem will sie eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz, wenn sich jemand eine Waffe besorgen will.
Weil ich glaube, wir können nicht abwarten, bis jemand eine Waffe hat und sie ihm dann gegebenenfalls zu entziehen, sondern ich möchte eine Regelabfrage, weil Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordert im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass Richter auch bei Antisemitismus die Möglichkeit bekommen, härtere Strafen zu verhängen. An die Zivilgesellschaft appellierte er, gegen Antisemitismus einzutreten.
Es muss unangenehm werden für Menschen, wenn sie sich antisemitisch äußern, im Fußballstadion, am Arbeitsplatz, am Stammtisch. Das ist nicht hinzunehmen, denn das ist ja der Nährboden, auf dem dieser Hass dann weitergeht.
Vor allem relativierende Äußerungen zum Holocaust seien nicht hinnehmbar, sagte Klein mit Blick auf die AfD.
Es kann auch nicht sein, dass eben Sätze fallen, wie man soll wieder stolz sein auf die Leistung der deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Geschichtsrelativierende Äußerungen führender AfD-Politiker sind nicht hinzunehmen.
Ähnlich hatten sich gestern auch andere Politiker geäußert. Der Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, widersprach im Morgenmagazin von ARD und ZDF vehement.
Wir sind eine demokratische Rechtsstaatspartei und sonst nichts. Wir sind entsetzt, wie jeder gute Demokrat, das selbstverständlich ist, über das grauenhafte Geschehen, das wir in Halle erleben mussten. Wir sind eine durch und durch pro-israelische und pro-jüdische Partei. Wir setzen uns mit Nachdruck für jüdisches Leben in Deutschland ein, das für uns Bestandteil unserer Identität ist.
Vor allem hätten in Halle die Sicherheitsbehörden versagt, so Meuthen. Bundesinnenminister Horst Seehofer berät heute mit Vertretern der Sicherheitsbehörden und der Koalitionsfraktionen darüber, welche Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen in Deutschland verbessert werden müssen. Kommende Woche wird er mit den Innenministern der Länder darüber sprechen und übernächste Woche ist das auch Thema beim Treffen der Ministerpräsidenten.
Janina Lückhoff über die Diskussion über Konsequenzen aus dem rechten Terrorangriff von Halle. Am Telefon der jüdische Publizist und Rechtsanwalt Michael Friedmann. Guten Tag, Herr Friedmann.
Guten Tag.
Dass der Judenhass die Nazizeit überlebt hat, das wissen wir schon lange, aber dass er im Zuge des Erstarkens der Rechten in Deutschland auch wieder zunimmt, das war nicht von Anfang an klar. Der Täter von Halle soll geschwankt haben zwischen einem Angriff auf eine Moschee und dem Angriff auf die Synagoge. Heißt das, die Feindbilder sind austauschbar?
Es heißt, dass der Hass universell ist. Wer hasst, ob Juden, ob Schwule, ob Muslime, ob Brillenträger, hat einen Hass auf Menschen und hasst die Demokratie. Die Freiheit, die die Demokratie verspricht, die Vielfalt, die sie verspricht. Und deswegen ist in diesem Bild es nicht beliebig, sondern hängt letztendlich dann wieder mit der ganz konkreten, stereotypisierten Hasszugewandtheit ab, welche Gruppe es am Ende sein wird.
Aber es ist dann doch eben auch der alte Judenhass, der sich da in Gewalt äußert, der Judenhass, der in den Kreisen der Rechten weiterlebt oder vielleicht weit über deren Kreise hinaus in der deutschen Gesellschaft?
Der Judenhass lebt mitten unter uns und zeigt seine Fratze heute in der parteipolitischen Entscheidung, eine AfD zu wählen. Sie ist die Heimat im Bundestag des Hasses, aber gleichzeitig haben Millionen Menschen ihnen die Stimme gegeben, obwohl sie wissen, was sie tun. Die AfD ist in diesen Fragen ja auch nicht schüchtern oder zurückhaltend. Alleine das Zitat des Vorsitzenden Gauland, wo er Hitler und das Dritte Reich als Vogelschiss des tausendjährigen Reiches in der deutschen Geschichte genannt hat, ist ausreichend, um zu wissen, das ist keine Partei, die man wählen kann. Sie ist zwar demokratisch gewählt, aber sie ist deswegen noch lange nicht demokratisch.
Und sie will jetzt, wie wir eben gehört haben, nicht zu den Brandstiftern gehören. Sie möchte sich reinwaschen.
Also es ist nachvollziehbar, dass sich die AfD und ihre Repräsentanten die Hände in Unschuld waschen wollen. Aber diese Bigotterie oder dieses Doppelspiel nimmt dieser Partei ja keiner ab. Die AfD ist die parteipolitische, offizielle, im Bundestag noch einmal gewählte Partei, in der geistige Brandstiftung, das Aufhetzen von Menschen gegen andere Menschen zum Kernbestandteil ihrer politischen Identität gehört.
Ich würde gerne versuchen herauszufinden, ob tatsächlich die AfD und die vielen anderen rechten Netzwerke, die wir hier haben, wo die natürlich auch mit der AfD verbunden sind, bis hin zu den Identitären, die ja übrigens in Halle auch ein eigenes Haus besitzen in der Nähe der Universität, wie man so nebenbei jetzt erfährt nach dem Anschlag, wie weit das geht, also wie weit die mitschuldig sind an solchen Attentaten.
Lassen Sie mich Folgendes erst mal sagen, weil wir immer wieder über die Rechten oder der AfD reden. Sie können ein Judenhasser sein und SPD wählen oder Grüne wählen oder FDP oder selbst CDU. Das ist nicht eine parteipolitische direkte Kausalität und das ist wichtig. Wir können das Thema Judenhass oder überhaupt stereotypisierten Hass nicht an einer Partei alleine festmachen. Festmachen können wir, dass das die einzige Partei ist, die damit Parteipolitik und Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Zweitens, in der Tat sind viele Menschen, die Antisemiten sind, wohl nicht Anhänger unbedingt dieser körperlichen Gewalt, in dem Fall von Mordanschlägen. Aber was heißt das? Es heißt nur, dass sie diesem Endpunkt von Gewalt widersprechen würden, aber vielen Anfangspunkten, vor allen Dingen auch geistige Brandstiftung, Beleidigung, Verachtung zustimmen würden oder sogar selbst daran teilnehmen. Das sind aber die vielen Anfangspunkte der Gewalt, die dazu führen, dass es solche Endpunkte gibt. Und in der Tat, wir haben in vielen Punkten in unserer Gesellschaft solche Teile. Aber die Frage, die Sie stellen, hat damit zu tun, diejenigen, die drumherum sind und sagen würden, also wir teilen diese Meinungen nicht, reagieren Sie oder nicht? Schauen Sie hin oder schauen Sie weg? Sagen Sie etwas oder sagen Sie nichts? Der Alltagsrassismus und der Umgang damit jeden Tag, wo wir in der Firma sind, wo wir in der Familie sind oder im Verein sind, reagieren wir oder nicht, ist eine sehr entscheidende Frage. Denn wenn wir nicht reagieren, verändert sich auch unser Koordinatensystem. Und das Reagieren ist nicht nur ein Reagieren gegen solche Erlebnisse, sondern stärkt, auch wenn wir es tun, unsere Demokratiebeziehung zu uns selbst und zu dieser Idee, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine solche Äußerung hören, ist Aktion gefordert?
Ich würde das mit 100% Ja beantworten. Mhm. Und man muss immer dran denken, es kann dich ja auch erwischen. Du trägst Brillen, man lacht über Brillenträger. Du bist eine Frau, man macht sich über Frauen lustig. Du hast rotkariertes Haar. Die rotkarierten Haare sind auch eine Möglichkeit, um mit aggressiver Verallgemeinerung Vorurteile zu transferieren. Also zu glauben, ich oder mir kann das nie passieren, ist eine Illusion und eine Naivität, denn was auch immer in dieser Geisteshaltung vorhanden ist, sie explodiert gegenüber ganz bestimmte Zielgruppen. Aber der Hintergrund oder die Basis dessen ist eine sehr autoritäre und eine sehr gewaltsame Sicht auf den Menschen. Und wer nicht so ist wie ich oder nicht wie ich mir vorstelle, dass ein Mensch zu sein hat, der ist jedenfalls jemand, den ich nicht will. Und diese Aggression, den ich nicht will, die kann man im Netz oder in der realen Welt mit Worten artikulieren. Das ist diese geistige Brandstiftung. Oder mit Taten, das sind Körperverletzungen, das sind Schändungen an Friedhöfen oder auch mit Mord.
Der jüdische Publizist und Rechtsanwalt Michel Friedmann, vielen Dank. Wenn ein Terrorangriff auf eine Synagoge geschieht, erscheint uns das im aktuellen Geschehen immer schnell als ein singuläres Ereignis. Das ist es aber nicht. Andreas Meyer-Feist hat recherchiert und eine erschreckend lange Liste von Anschlägen und Attentaten seit 1970 zusammengetragen, die von Judenhass befeuert waren.
10. Februar 1970, München. Es war ein Freitag, der Sabbat hatte gerade begonnen. Kurz nach 8 am Abend schlagen Flammen aus dem jüdischen Gemeindezentrum. Für 3 Frauen und 2 Männer kam jede Hilfe zu spät. Alle hatten die Vernichtungslager der NS-Zeit überlebt. Einer der Eingeschlossenen rief in Todesangst aus dem Fenster: Wir werden vergast, wir werden verbrannt. 3500 Gemeindemitglieder gab es damals in München. Eigentlich auf der Suche nach einer neuen Normalität im Land der Täter, erinnert sich die Präsidentin der jüdischen Gemeinde, Charlotte Knobloch.
Es war zum ersten Mal ein Riesenschock für die jüdische Gemeinde, die sich hier schon integriert hatte. Und es gab auch dann Leute, die in dieser Hinsicht und auf diesen Anschlag hin München verlassen haben.
Unbekannte hatten das Treppenhaus von oben bis unten mit Benzin übergossen und angezündet. Für die Menschen sollte es kein Entkommen geben. Einige Monate zuvor, am 31. Jahrestag der Novemberpogrome, wollten pro-palästinensische Linksextremisten das jüdische Gemeindehaus in Berlin sprengen. Die Bombe explodierte nicht wegen eines defekten Zünders. Die Behörden tun sich schwer, diese Taten zu erfassen und aufzuklären, schon damals. Die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit spricht von täglich 4 bis 5 antisemitischen Delikten in Deutschland. Die Geschichte dieser Verbrechen ist lang. 1975 ein Paketbombenanschlag auf den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde Hans Galinski. 1979, während in der ARD der Fernsehfilm Holocaust läuft, sprengen Neonazis die Sendeleitungen beim Südwestfunk. Hunderttausende Haushalte konnten den Film nicht sehen. 1980, die Wehrsportgruppe Hoffmann ermordet einen jüdischen Verleger und seine Lebensgefährtin in Erlangen. 1992, eine jüdische Frankfurterin wird im Westend von einem Neonazi erschossen. Der Täter wurde erst im vergangenen Jahr verurteilt. 1994, Neonazis werfen Brandsätze auf die Lübecker Synagoge. Sie werden gefasst. Die Strafe 4 Jahre Haft. Ein Jahr später traf es wieder genau diese Synagoge. Diesmal brannte ein Gebäude aus, Täter unbekannt. Danach Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge, der Täter ein junger Neonazi, Strafe knapp 2 Jahre Haft. Danach Anschläge auf die Essener Synagoge, auf den jüdischen Friedhof Berlin, auf die Synagoge Kreuzberg, ein vereitelter Bombenanschlag auf das neue jüdische Zentrum München, auf einen Kindergarten in Berlin, auf die Wormser Synagoge, auf die Totenhalle des jüdischen Friedhofs Dresden, auf die Mainzer neue Synagoge, auf das Gemeindezentrum Pinneberg. Dann traf es noch die Synagoge in Wuppertal, den jüdischen Friedhof in Oldenburg. Die Täter, junge Neonazis, in Einzelfällen pro-palästinensische Zellen, oft aber unbekannt, wie auch die Täter des Brandanschlags auf das Münchner Gemeindezentrum. Christian Springer lässt das bis heute nicht los. Knapp 50 Jahre danach hat er einen Aufruf an die Täter von damals gestartet und seine Telefonnummer ins Netz gestellt.
Vielleicht ruft er jemand an und sagt, wir waren's und es tut uns wahnsinnig leid. Aber ich glaub's nicht.
Aber für Christian Springer stirbt die Hoffnung zuletzt.
Halle und die Brandstifter, wenn auf Worte Taten folgen, der Tag in HR2 Kultur. Einer von uns in der Tagredaktion schreibt Gedichte, wenn ihn etwas umtreibt, Thiemen Glatt. Was ihn umtrieb, war in letzter Zeit immer wieder Hass und Gewalt.
Ein Nazi läuft durch Halle und schießt einfach auf alle, die ihm halt nicht so passen. Wir können es nicht fassen. Ein Nazi fährt durch Essen, denn er ist ganz besessen vom Hass auf fremde Rassen. Wir können es nicht fassen. Nazis rennen durch Sachsen, um wöchentlich zu wachsen. Inzwischen sind es Massen. Wir können es nicht fassen. Und auch in nächster Zeit herrscht Fassungslosigkeit. Denn solange wir nichts fassen, werden Nazis weiter hassen.
Was jetzt kommt, ist genau das, was eben angesprochen wurde, nicht zu fassen. Es ist eine leider akustisch schlechte Aufnahme einer Rede, die der Wortführer von Pegida in Dresden, die Lutz Bachmann, in dieser Woche am Montag gehalten hat. Da stellt er zunächst fest, dass die Gesellschaft durch einen tiefen Graben zerrissen ist. Und da kann man ihm noch recht geben. Auf die eine Seite des Grabens stellt er dann die linksgrün faulen Antidemokraten, die er Faschisten nennt. Auf der anderen Seite des Grabens stehen die Guten von Pegida. Und dann jetzt genau hinhören.
Und jetzt kommt meine Idee, wie wir den Graben schließen können. Nachdem er tief genug ist, sollten wir ihn ordentlich sichern. Und zur Feier des heutigen Tages, des 7. Oktober, könnte man fast die Metapher eines tatsächlich antifaschistischen Schutzwalls bemühen, denn die Faschisten stehen dort drüben. Und wir auf der guten Seite, die Fleißigen, die Demokratischen, die Adligen, von den asozialen, antidemokratischen, faulen, neidischen, bösen, dummen und aus der linksgrünen Traumwelt stammenden zu schützen. Sie werden ohnehin nie einen Nutzen für diese Gesellschaft bringen. Und all die Unterstützer dieser Volksfeinde und die, welche die schlechte Seite des Grabens mit ihrer Indoktrination weiter vergiften, die sollen rein in den Graben. Damit können wir den Graben füllen. Wir werfen sie in den Graben. Dann schütten wir diesen Graben zu und wollen die Mitläufer, welche wirklich nur auf dieser anderen Seite stehen, wegen der Political Correctness und weil sie einfach nicht mutig genug waren, um auf die gute Seite, auf unsere Seite zu kommen, die holen wir dann rüber und bitten sie bei uns mitzumachen, mitzuschaffen, wieder auf unserer Seite.
Seine Gegner sollen in den Graben, der dann zugeschüttet wird. Das heißt, Lutz Bachmann schlägt vor, die politischen Gegner in einem Massengrab umzubringen. Ich würde sagen, Herr Staatsanwalt, Frau Staatsanwältin, jetzt übernehmen Sie bitte, falls der passende Straftatbestand nicht zur Hand ist, Paragraf 130 Absatz 1 Strafgesetzbuch Volksverhetzung, Aufforderung zur Gewalt- und Willkürmaßnahmen gegen Teile der Bevölkerung. Tanjef Schulz, Professor für Journalismus an der Gutenberg-Universität Mainz, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ich hoffe, Sie können sich gerade erholen von dem, was Sie da eben gehört haben. Lassen Sie uns über die Sprache, die Rhetorik des Hasses sprechen. Das, was wir eben gehört haben, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Auch ohne diesen grauenvollen Vorschlag mit dem Massengrab zeigt es ein Bild. Wir hier sind die Guten und die da drüben, die uns gegenüberstehen, das sind die Bösen. Gut und Böse, wir und die. Ist das ein Prinzip von Hassrhetorik?
Leider ja. Und das ist ein Prinzip, das man tatsächlich im Internet sich hat verbreiten sehen in den vergangenen Monaten und Jahren in einem Ausmaß, das ich mir so auch nicht habe vorstellen können. In den letzten Jahren ist aber auch noch ein weiteres geschehen. Es sind ja nicht nur einzelne Extremisten, die da irgendwie vermeintlich an den Rändern der Gesellschaft stehen, sondern wir haben ja eine ähnliche Rhetorik an den Spitzen des Staates, teilweise in etwa in den USA. Das berühmte Beispiel Trump, der spricht ja auch von Feinden des Volkes. Und wenn ich jetzt hier Herrn Bachmann reden höre, auch von Volksfeinden und mit diesem manichäischen Weltbild, also Licht und Finsternis, die ganz Bösen und die ganz Guten, da wird einem schon ganz schwummerig.
Das heißt aber, der Graben, der die Gesellschaft letztlich dann zerreißen kann, der wird erst einmal sprachlich geschaffen.
Der wird sprachlich geschaffen und dann wird alles dafür getan, dass auch alle sozusagen in ihren Schützengräben sitzen und stehen und sich dann wirklich bekriegen sollen. Zunächst mit Worten und aus diesen Worten werden dann leider, wie wir nun immer wieder feststellen mussten, auch sehr schnell Taten.
Das Benennen der anderen, gehört das auch dazu? Die anderen müssen ja offenbar benannt werden, also die linksgrünen Antidemokraten in dem eben gehörten Fall. Wieso funktioniert da überhaupt Antidemokrat, frage ich mich. Da muss doch irgendwie eine Umwertung des Begriffes Demokratie stattgefunden
haben.
Also
es werden jetzt ja plötzlich dann die Antifaschisten werden dann plötzlich zu Faschisten und die Demokraten sind dann die Antidemokraten und die Antirassisten werden dann zu Rassisten. Das ist ein permanentes Prinzip populistischer Rhetorik und auch extremistischer Rhetorik und das wird permanent umgedreht. Ist so ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Man macht sich da so seine eigene Sprache oder auch die weniger niedliche Variante, diese ganzen Dystopien, George Orwell, Neusprech und so weiter. Und das haben die quasi sich richtig angeeignet, diese Art von Rhetoriker, die dann eben hetzt, im wahrsten Sinne des Wortes hetzt und leider dieses Johlen auch, was Sie gerade eingespielt haben, was dann folgt, ist irgendwie nur fürchterlich.
Sie meinen, die üben das regelrecht sozusagen, den anderen die Wörter im Mund rumzudrehen?
Das wird meines Erachtens geübt. Es gibt ja auch so teilweise durchgesickerte Strategiepapiere auch aus AfD-Kreisen und so weiter. Und man sieht aber auch, dass deswegen ist der Einspieler interessant, weil hier, glaube ich, wirklich Staatsanwälte, wenn sie die Ohren offen haben, wirklich aktiv werden müssten. Aber in vielen anderen Fällen ist es so ein bisschen subtiler gemacht und auch geschickter. Und zwar so, dass dann eigentlich die es wollen, die Botschaft gut hören und sich auch viele provoziert fühlen und aufregen, ist aber eigentlich nicht wirklich die Schwelle zur Strafbarkeit überschreitet.
Wenn man es so macht wie Alice Weidel zum Beispiel im Bundestag, wenn sie von Messermännern und Kopftuchmädchen spricht.
Ja, beispielsweise. Oder auch diese berüchtigte Vogelschissrede, dieser Vergleich des Holocaust von Gauland, ist ja auch strafrechtlich nicht relevant gewesen am Ende. Ich finde sogar zu Recht, denn natürlich dürfen wir uns auch von den Feinden der Demokratie nicht unsere Meinungsfreiheit gleich kaputt machen lassen und unsere Liberalität. Aber sie spielen natürlich damit und das macht einen so wütend. Und natürlich wird auch zu Recht darüber diskutiert, ob man da über jedes Wort stolpern soll und sich darüber aufregen soll oder ob man sich einfach ignoriert oft. Aber es gibt natürlich Dinge, die sind einfach so beschämend und auch so verletzend, was bestimmte Bevölkerungsteile und so weiter angeht, dass man doch reagieren muss. Und etwa diese Rede, die Sie da jetzt eingespielt haben, denke ich, die kann man nicht so stehen lassen.
Michael Friedmann hat gesagt, doch, wir müssen uns über jedes Wort aufregen, am Stammtisch, in der U-Bahn, an der Arbeit und so weiter, denn sonst machen die das immer weiter.
Ja, das ist was anderes, das betrifft die Zivilcourage, die jeder Einzelne üben muss, auch in seinem eigenen Umfeld und wo man das nicht durchgehen lassen darf. Das andere, was ich eher im Blick habe, ist auch diese Verstärkerrolle, die dann eintritt, wenn die Medien auf alles springen und wenn man die sozialen Medien manchmal auch überschätzt, da sind ja auch viele Trolle, es sind auch teilweise gezielte, quasi verabredete Shitstorms und Aktionen, das muss man so ein bisschen manchmal auch mit Vorsicht anfassen.
Wenn Sie nochmal auf die Rhetorik, auf die Sprache schauen, ist das typisch, wenn man die anderen sozusagen benannt hat, einmal durch die Umkehrung von Begriffen oder dann eben als Messermänner und Kopftuchmädchen, dann hat man sie abgewertet, gekennzeichnet. Und dann kommt als nächster Vorschlag in dieser Rhetorik logischerweise das Massengrab?
Na, das ist nicht oft so explizit, aber manchmal ist das dann das, was man einfach nur ergänzen muss. Und das ist eben dann das Perfide daran. Aber es wird im Prinzip ja oft so eine Ausgrenzung so betrieben, dass man sagen muss, ja, was geschieht denn dann mit denen? Also da wird dann im Prinzip gesagt, die soll man irgendwo anders hinschaffen, also im Prinzip deportieren. Also das kann dann aber auch töten vielleicht sein. Oder es wird so mit Metaphern gearbeitet, von denen man nicht so genau weiß, ist das überhaupt noch eine Metapher oder meint das jetzt wirklich lebendig da irgendwo im Graben begraben? Mhm. Und das sind all diese Stilmittel, die da mehr oder weniger doch gezielt genutzt werden.
Die Sprache der Rechten ist aber auch ohne diese Spitzen von Gewaltbildern durchsetzt. Wir werden sie jagen, hat AfD-Chef Gauland nach der Bundestagswahl gesagt. Und er hat es auch nochmal wiederholt mehrfach. Das ist ja auch ein rhetorisches Muster, dass man starke Sprüche mehrfach sagt, damit sie sich einprägen, damit sie sozusagen penetrierend sind.
Dass das Fiese, dass das auch natürlich mit unserer Psyche spielt, weil wir alles, indem wir das oft hören und auch Trump, um das nochmal zu sagen, der macht das ja auch so, der wiederholt ja immer wieder diese Fake News Media, die Failing New York Times, also die versagenden New York Times und die Feinde des Volkes, das wird ja immer wieder wiederholt, bis es dann auch irgendwann vielleicht manche glauben oder denken, das ist wie so ein feststehender Begriff und das machen die deutschen Populisten und Extremisten jetzt auch so und das ist ein Problem, weil man sich dem so schwer entziehen kann.
Wenn dann am Ende jemand losgeht und tatsächlich anfängt zu schießen, wie jetzt in Halle, dann twittert AfD-Rechtsausleger Björn Höcke, Parteichef in Thüringen, danach, was sind das nur für Menschen, die anderen Menschen so etwas antun? Ist das nicht eigentlich ein rhetorischer Bruch? Schließlich hatte Björn Höcke das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein Denkmal der Schande genannt.
Ja, plötzlich ist man dann so wieder ganz zahm oder suggeriert, so zahm zu sein. Das ist auch so ein Hin und Her, das ich oft sehe, auch bei AfD-Politikern und auch anderen, die sich teilweise sehr, sehr harsch äußern, sehr zuspitzen, teilweise eben auch wirklich militant äußern und dann aber plötzlich so ganz zivil tun. Also beispielsweise in Rheinland-Pfalz, der Fraktionschef Uwe Junge hat dann auch mal gesagt, man müsste mal ein bisschen sozusagen abrüsten und weniger scharf sein und im nächsten Moment kommen da wieder scharfe Tweets und es wird dann damit gespielt, wann kommt endlich der Aufstand der Generale, war als die Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin wurde und dann wurde mit so dieser Staatsstreich-Idee gespielt und dann plötzlich wird das zurückgenommen. Also immer dieses Hin und Her, das ist auch so etwas, womit man denen auf den Leim geht.
Ist das nicht eigentlich, also wenn ich jetzt ein Anhänger von Höcke wäre und der würde so einen Tweet loslassen, würde ich sagen Feigling, oder?
Ach, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass da viele so ein bisschen versteckt klammheimlich denken, ach ja, das muss man jetzt ja auch so sagen. Und dass sie das über einbringen, obwohl das eigentlich nicht richtig zusammengeht. Also da denke ich, darf man nicht unterschätzen, dass das dann auch so versteckte Botschaften sind und man jetzt ja auch nicht unterstellen kann, dass die jetzt alle gleich umbringen wollen, so direkt, aber dass das immer so changiert und dann so eine verhohlene, verdeckte Freude auch an Straftaten vielleicht bei den einen oder anderen. Und da gibt man es aber nicht zu. Also das ist ein schwieriges Verhältnis.
Also Sie meinen dieses Schaukeln, auch das rhetorische Schaukeln, das funktioniert so?
Ich fürchte, dass das bei vielen funktioniert. Und was man, finde ich, ja auch sagen muss, wenn zum Beispiel mit dem Jagen, es gibt ja durchaus eine berechtigte, auch Härte manchmal in der politischen Auseinandersetzung, gab es ja früher auch, denken Sie an Strauß und Wehner in der Bundesrepublik, was haben die sich für Schlachten rhetorisch geschlagen? Ich bin gar nicht dafür, dass alles so ganz wie so ein Akademiediskurs steril und trocken und nüchtern ist. Nur sind wir in einer Zeit in dieser Social-Media-Welt und dieser Populismus- und Extremismus-Welt, wo wir jetzt doch wirklich rhetorisch aufpassen müssen und eher entemotionalisieren und uns wirklich genau überlegen müssen, was sagen wir wie und wie hart.
Tanjef Schulz, Professor für Journalismus an der Gutenberg-Universität in Mainz. Vielen Dank. Halle und die Brandstifter, wenn auf Worte Taten folgen. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Thiemen Glatt.
Herr Müller beginnt laut zu lachen, denn er darf heute ein Kreuzchen machen. Und weil er sich selbst nicht so mag, wählt er mal rechts an diesem Tag. Frau Meier hat aus Angst gehandelt. Denn jemand hat ihr Land verschandelt. Zumindest sagt das ihr Gefühl, weshalb sie neue Führer will. Herr Schmidt hat frühzeitig erkannt, das war's jetzt mit dem Abendland. So kann's jedoch nicht weitergehen. Einen Flüchtling hat er nie gesehen.
Frau König fühlt ein Unbehagen. Sie dürft es ja so laut nicht sagen, doch überall hat sie vernommen, da sind nur Gauner angekommen. Herr Schulz ist ganz euphorisiert, weil er jetzt endlich mitmarschiert, wo alle noch die Fahne hissen. Von Nazis will er gar nichts wissen. Frau Fischer fühlt sich abgehängt. Und weil sie so an damals hängt, hätte sie das gestern gern zurück. Dafür gibt's eine Partei, ihr Glück. Herr Klein macht seine Klotze aus und stapft durch das Seniorenhaus. Er denkt für sich, mit leisem Bangen, so hat's doch schon mal angefangen.
Halle und die Brandstifter, wenn auf Worte Taten folgen. Der Tag in HR2 Kultur. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg kam eine Diskussion darüber auf, wo die rechte AfD eigentlich zu verorten sei. Angefacht durch eine MDR-Moderatorin im Ersten, die nach der Möglichkeit einer bürgerlichen Koalition mit der AfD gefragt hatte und sich von einem CDU-Politiker daraufhin belehren lassen musste, dass die AfD eben keine bürgerliche Partei sei. Das aber genau will sie sein. Noch einmal Andreas Meyer-Feist.
Ist es das karierte Sakko, ist es die Krawatte, ist es die Altherrenmode, die an einen bürgerlichen Spruch erinnert. Gutes muss auch lange halten. Alexander Gauland trägt sie wie eine abgetragene, wenngleich gut gepflegte Uniform der Bürgerlichkeit, die politisch jetzt neu Karriere machen soll, als Markenzeichen der AfD.
Wir wollen und brauchen eine bürgerliche Mehrheit.
Und wenn es dafür nicht reicht?
Wir wollen und werden die bürgerliche Opposition sein.
Mit dem Alleinstellungsmerkmal der Bürgerlichkeit.
Wenn Sie sich die CDU angucken, dann existiert sie als bürgerliche Oppositionspartei nicht mehr.
Zumindest in Brandenburg. Alexander Gauland benutzt das Wort bürgerlich sehr oft. Es klingt nach Ordnung, Tradition, Sicherheit, aber auch irgendwie harmlos.
Wenn ich die bürgerlichen Kräfte zusammenfasse, dann habe ich überhaupt nichts mit irgendwelchen Rechtsextremen zu tun.
Für den sachsen-anhaltinischen AfD-Politiker Frank-Christian Hansel bedeutet bürgerlich auch vernünftiges Maß und Mitte.
Wir müssen die Vernünftigen in der Partei halten und mehr Bürgerliche gewinnen, damit wir für Mehrheiten dann auch irgendwann mal in Frage kommen, weil die Wahlen werden in der Mitte gewonnen.
Aber was bedeutet bürgerlich für die AfD-Chefin Alice Weidel?
Die AfD sagt da ganz klar, dass da eben das Leitbild der Familie ist. Aber bei gleichzeitiger Toleranz alternativer Lebensmodelle.
Zur Bürgerlichkeit gehört natürlich auch der gemäßigte Ton. Und nicht jeder trifft ihn in der AfD.
Thüringer! Deutsche! 3000 Jahre Europa! 1000 Jahre Deutschland!
Der typische Höcke-Ton als Kampfansage an die Bürgerlichkeit. Nicht jeder in der AfD will eben bürgerlich sein. Woran erkennt man aber eine bürgerliche Partei, wenn es um Prinzipien geht? Am Vorrang des einzelnen Bürgers gegenüber dem Staat. Hier argumentiert die AfD aber eher für einen starken Staat, der das Volk schützt. Um die Individualität des Einzelnen geht es weniger. Auch halten klassische bürgerliche Parteien sehr viel von Subsidiarität, also von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung als oberste Prinzipien. Aber auch die vertragen sich nicht unbedingt mit Durchgriff, Kontrolle und staatlich garantierter Sicherheit. In einem Punkt ist die AfD aber bürgerlicher als andere rechtspopulistische Parteien in Europa. Die AfD setzt auf eine eher zurückhaltende Steuer- und Defizitpolitik, ähnlich wie klassische bürgerliche Parteien. Wirklich interessant ist aber etwas anderes. Die AfD benutzt den Begriff der bürgerlichen Partei genauso wie einst die Union in früheren Zeiten. Als Kampfansage in Abgrenzung zur politischen Linken. Notfalls auch zur Linken in der eigenen Partei. Und damit kennt sich der ehemalige CDU-Funktionär Gauland aus, erinnert sich Ernst Gerhardt, ein CDU-Weggefährte von einst in Frankfurt.
Die CDU ist ja eine riesen Volkspartei mit einem rechten Flügel und mit einem linken Flügel. Und sicherlich hat er sich beim rechten Flügel manchmal besser aufgehoben gefühlt, aber ich hätte ihn eigentlich wirklich richtig zur liberalen Mitte gezählt seinerzeit.
Auch der heutige Frankfurter SPD-Stadtrat Klaus Oesterling wundert sich über Gaulands AfD-Karriere. Bürgerlich sei daran nichts mehr.
Er arbeitet mit der Provokation und kalkuliert die Provokation mit ein. Und das ist natürlich insgesamt sehr bedauerlich, wenn jemand auf eine solche extreme rechte Schiene kommt und sich in der Form solcher Mittel bedient.
Nicht nur für Klaus Oesterling, keine Mittel typisch bürgerlicher Parteien, egal wie rechts die Ränder sind.
Andreas Meyer-Feist war das. Andreas Speit, Journalist und Autor unter anderem des Buches »Das Netzwerk der identitären Ideologie und Aktionen der neuen Rechten«. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
So nebenbei haben wir im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Halle erfahren, es gäbe dort ein Haus direkt in Uninähe, das ein Zentrum der Rechten und Identitären sei. Ist das so?
Ja, dieses Haus besteht schon etwas länger. Die Gelder sind bis heute unklar, wo sie hergekommen sind. Aber bekannt ist, dass ein wichtiger Funktionär des Instituts für Staatspolitik, das Götz Kubitschek mitgegründet hat und im Wesentlichen leitet, der bekannteste neurechte Theoretiker schlechthin, dass eben ein Mitarbeiter von ihm quasi dieses Haus offiziell erworben hat. Und seitdem nutzen unter anderem die Identitären diese Räumlichkeiten für Seminare, Fortbildung, aber eben auch für Partys. Und wir wissen natürlich, das strahlt aus und das wirkt natürlich auch in die Stadt hinein. Das Haus liegt auch sehr zentral, das ist nicht am Stadtrand, es liegt an der Uninähe und tatsächlich wissen wir eben auch, dass versucht wird, in die Uni hineinzuwirken. Allerdings, man muss in Halle auch gleich sagen, es gibt unglaublich starken gesellschaftlichen, zivilen Protest gegen dieses Projekt.
Das heißt, es handelt sich hier aber nicht um irgendetwas, was im Verborgenen stattfindet. Das sind ganz offen zugängliche Netzwerke.
Ja, wir müssen feststellen, dass es in den letzten Jahren immer mehr den Versuch gibt, aus dem weit rechten Milieu auch ganz offensiv sozusagen ihre Politik zu betreiben, Zentren zu gründen und gleichzeitig eben auch im Hintergrund ja im Geheimen Anschläge und Attentate vorbereitet werden. Beides erleben wir, weil wir sehen müssen, dass längst das Sarg und Wählbare in den letzten Jahren wirklich sich weit nach rechts verschoben hat und das ermutigt sowohl die militante Szene als auch die intellektuelle Szene. Und man muss auch ganz deutlich sagen, es gibt einen zentralen inhaltlichen Punkt, den sie gemein haben. Sie sind nämlich aller Meinung. Sie sind allen Ernstes der Meinung, dass ein sogenannter großer Austausch stattfinden würde, dass die ureigene Bevölkerung durch die Eliten in Medien, Wirtschaft und Politik ausgetauscht würde. Und hier denken sie, dass jetzt die biologische Grenze erreicht ist. Wenn sie es jetzt nicht schaffen, diesen Austausch zu stoppen, ist sozusagen das Volk, die Rasse, ihr Häkchen verloren. Und darum merken wir, dass dieser Handlungsdruck so steigt.
Bei denen, die das glauben, steigt der Handlungsdruck.
Ja, bei denen, die das glauben, steigt der Handlungsdruck. Man erlebt das in der Rhetorik, sie wird immer aggressiver, sie wird immer militanter und sie wird immer offener, dass man sozusagen mit Begriffen spielt und man sozusagen sein Publikum bedient und es nicht abschließt, was man wirklich meint. Und das eröffnet natürlich eben auch für Anschläge sozusagen ja, Tür und Tor.
Wir reden später in der Sendung noch über diese Verschwörungstheorien oder Ideologien, muss man sagen, und wo die eigentlich herkommen und was die für einen Kern haben. Aber hier nochmal zu den Netzwerken. Diese Netzwerke funktionieren also so, dass es durchaus einen Teil im Verborgenen gibt und dann eine Öffentlichkeit nach draußen. Gibt es da auch findbare Verbindungen zur AfD, zu deren rechten Flügel zum Beispiel?
Naja, wir müssen ja wirklich feststellen, dass wir eben unterschiedlichstes rechtsextremes Milieu in der Bundesrepublik haben. Das war immer sehr heterogen. Aber was wir in den letzten Monaten auch erlebt haben, ist eben beispielsweise in Chemnitz dann auf der Straße bei einem Gedenkmarsch, den die AfD ja angemeldet hatte mit Pegida-Unterstützung. Und dann sehen wir, dass dort neue rechte Theoretiker kommen, Personen aus dem militanten Rechtsextremismus, aus dem militanten Hooligan-Milieu, aber eben auch Holocaust-Leugner-Personen da sind. Und alle stehen sich zusammen auf der Straße und niemand stört sich mehr aneinander. Und das ist auch eine neue Qualität. Diese Mischszene, wie wir sie heute erleben, die so offen auftreten, das kannten wir früher nicht. Da hatten wir eher den Eindruck, na, die werden sich vielleicht im hinteren Zimmer treffen, die kennen sich vielleicht über diese oder jene Kontakte, weil sie in den gleichen Burschenschaften sind oder in irgendwelchen anderen Kulturvereinen des rechtsextremen Milieus. Aber mittlerweile treten sie doch sehr offen auf. Und wir sehen das ja auch bei der AfD. Es ist nicht ohne Grund, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinen Gutachten eben auf solche Verbindungen hinweist. Aktuell erleben wir gerade so einen kleinen Skandal in Bremen, wo es eine neue militante Neonazi-Gruppe gibt, die heißt Phalanx 18, also Streit Verbund Adolf Hitler. Und da ist festgestellt worden in der Bildanalyse, dass da tatsächlich vor längerer Zeit auch jemand von der AfD kein Problem hatte, sich von diesen Personen unterstützen zu lassen beim Wahlkampf.
Nun hatten wir es gestern mit dem Terroranschlag eines Rechtsradikalen zu tun, der bei der Bundeswehr am Sturmgewehr G3 ausgebildet worden ist. Wie tief reicht die rechte Szene in die Bundeswehr hinein?
Man muss wirklich sagen, dass wir bei den Sicherheitsbehörden sehr vorsichtig sein sollten mit pauschalen Urteilen, aber immer nur von Einzelfällen zu reden, wird langsam auch ein bisschen dünn. Ich erinnere daran, dass wir das Nordkreuz beispielsweise in der Bundesrepublik haben, eine Struktur getragen von Polizisten, Reservisten und Bundeswehrsoldaten, die offensichtlich Anschläge geplant haben, dort Waffen gehortet haben, auch schon Leichensäcke bestellt haben und auch Adressenlisten schon angelegt haben. Da wäre ich wirklich sehr vorsichtig, das herunterzuspielen. Und gerade in Hessen haben wir ja auch erleben müssen, dass aus der Polizei offensichtlich heraus eine bekannte Anwältin im NSU-Verfahren mehrfach bedroht worden ist.
Ja, das ist interessant, gerade bei Hessen. Wenn man da hinterher recherchiert, wo kommen eigentlich diese Polizisten her, die da die Anwältin Bassa Yildiz bedroht haben, die Drohfaxe geschickt haben, zwar aus einem Frankfurter Polizeirevier, aber die kommen nicht aus Frankfurt. Die Kollegen, die das recherchiert haben, sind dann mal wieder im Vogelsbergkreis gelandet, da wo seit den 80er Jahren immer wieder Neonazis zu Hause waren. Wie kommt das eigentlich, dass man bei der Recherche immer wieder zu denselben Orten gelangt?
Vor etwas längerer Zeit hat tatsächlich eine wissenschaftliche Studie ergeben, dass dort, wo die AfD gerade Wahlergebnisse sehr erfolgreich abschließen konnte, dass tatsächlich auch beispielsweise dort die NPD auch schon erfolgreich gewesen ist. Also man hat den Eindruck, mit aller Vorsicht, das ist nicht eine Ursache, aber eine mögliche Ursache, die mit zu tragen kommt, dass es offensichtlich Räume gibt, in denen eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Politik sich über Jahrzehnte vorherrschend etabliert und auch nicht in Frage gestellt wird und dann quasi, wenn ein anderes Angebot, nämlich nicht mehr die NPD, sondern die AfD erscheint, dass man dann eben die AfD wählt. Und das ist eines der Gründe, warum ja gerade die NPD so schlecht dasteht, weil sie wirklich gegenüber der AfD massiv Wählerinnen und Wähler verloren hat.
Das heißt, das ist sozusagen eine rechte Kultur, die sich da entwickelt hat über die Jahre.
Ja, eine rechte Kultur, die vielleicht gar nicht mal solch Rechtsextremismus auffällt, aber mit so einer Haltung von, naja, diese alternativen Jugendlichen, die müssen doch jetzt wirklich nicht ein Jugendzentrum kriegen oder muss das unbedingt mit der Teestube sein oder wo man merkt, dass so ein bisschen sehr extrem konservativ beispielsweise gelebt wird, wo vielleicht auch bestimmte Wertvorstellungen, naja, mein Gott, ist der wirklich der Homosexuelle im Dorf, das muss er doch hier jetzt nicht so zeigen. Also eher so subkutane Werte, die so nach und nach eine Gesellschaft prägen und unter anderem dazu führen, dass vielleicht Menschen, die vielleicht anders leben möchten, dass die dann auch wegziehen und dann haben wir halt dieses Phänomen der festgesetzten rechten Mentalität.
Andreas Spalt, Journalist und Autor unter anderem des Buches Das Netzwerk der identitären Ideologie und Aktionen der neuen Rechten. Recht herzlichen Dank. Halle und die Brandstifter, wenn auf Worte Taten folgen. Der Tag in HR2 Kultur.
Hass zieht durch die Straßen und hält das Leid im Arm. In toten Menschenmassen verblutet ein Gendarm. Sie kamen, um zu töten. Sie gingen, doch es blieb ein Kontinent in Nöten, der sich die Augen rieb. Aus Zweifel an dem Handeln mit Angst als Adjutant wird schnell sinnloses Wandeln mit Waffen in der Hand. Ein Krieg aus Emotionen hält so schnell niemand auf. Sie suchen Munitionen, wir schauen in den Lauf. Heut lässt sich noch abwenden, was uns schon morgen droht. Wir können Leid beenden. Nur der Gendarm ist tot.
Noch einmal war das themenglatt. Der Attentäter von Halle hatte es gemacht wie der von Christchurch in Neuseeland. Er hatte seine Aktion mit einer Helmkamera gefilmt und live ins Internet gestreamt. Wo kann man so etwas machen, nachdem Facebook dafür zugemacht hat? Und wo finden Interessierte das dann auch? Ganz einfach, auf einer Videospieleplattform. Der Terrorist von Halle wählte das US-amerikanische Livestreaming-Portal für Gaming-Videos Twitch TV, das zum Amazon-Konzern gehört. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Die Videospielplattform Twitch ist ein Ort, an dem es meistens um Videospiele geht. Und das klingt dann so.
Well, normally a lot of people do that, like they want to be different, they want to have cool.
Eben, die campen da, Elevator bei uns, die ganze Zeit über schon.
Fallen, maybe I've gotten one kill.
Spieler zeigen, wie sie möglichst erfolgreich ein Videospiel durchlaufen, präsentieren Tricks und Kniffe oder erzählen einfach, was gerade so passiert. Doch der Attentäter aus Halle nutzte die Plattform, um einen Brief, eine Art Manifest hochzuladen und streamte den Amoklauf live auf Twitch. 35 Minuten war dieser lang. Etwa eine halbe Stunde nach dem Amoklauf blieb das Video noch online, bis Twitch es löschte. Rund 2200 Menschen soll das Video dort erreicht haben. Die Videogaming-Plattform meldete sich kurze Zeit später via Twitter zu Wort. Dort hieß es:
Wir sind geschockt und traurig über die Ereignisse in Deutschland. Twitch verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegen Hass. Jede Gewalttat wird äußerst ernst genommen. Wir haben mit Nachdruck daran gearbeitet, diesen Inhalt zu entfernen und werden alle Konten, bei denen festgestellt wurde, dass sie Inhalte dieser abscheulichen Handlung veröffentlichen oder erneut veröffentlichen, dauerhaft sperren.
Dass der Attentäter ausgerechnet eine Plattform wie Twitch ausgesucht hat, scheint auf den ersten Blick vielleicht verwunderlich. Doch tatsächlich ist auch die Spielebranche keine heile Welt, sondern hat ihre eigenen Probleme. Es gibt Mobbing, Sexismus und Rassismus in der Online-Spielerwelt. Dagegen geht die Branche mittlerweile vor. 30 Spielehersteller hatten im vergangenen Jahr eine Fair-Play-Allianz gegründet. Dazu gehört auch Twitch. Die Plattform muss sich nun aber vor allem damit beschäftigen, die Verbreitung des Videos aus Halle zu unterbinden. Ob das gelingt, ist die Frage. Denn Experten sind der Meinung, dass das Video in der kurzen Zeit, in der es online war, sehr koordiniert weiterverbreitet wurde. Megan Squire, eine Forscherin, die sich unter anderem mit radikalen Gruppen im Internet auseinandersetzt, zeigte auf Twitter in einer Grafik, dass sich zwei Versionen des Videos schnell über den Messenger-Dienst Telegram verbreitet hatten. Allein so wurden wohl noch etwa 15.000 weitere Menschen erreicht. Es ist nicht das erste Mal, dass solche Taten in sozialen Medien verbreitet werden. Auch die Massenschießerei in Christchurch in Neuseeland war als Live-Video bei Facebook zu sehen gewesen. Nach dem Christchurch-Attentat wuchs der Druck auf Konzerne wie Facebook und Co. erheblich. Die Folge? Facebook, Microsoft, Twitter und YouTube gründeten ein globales Internetforum gegen Terrorismus. Das Ziel, die Verbreitung radikaler, terroristischer Inhalte zu stoppen. Doch die Umsetzung gestaltet sich noch immer schwierig. Denn wenn Nutzer immer wieder verschiedene Versionen eines Videos oder leicht veränderte Bilder hochladen, kommen die Plattformen nicht immer dazu, die Inhalte schnell zu finden und wieder herunterzunehmen.
Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Jan Rathje, Politikwissenschaftler bei der Amadeo-Antonio-Stiftung und dort seit 2015 Leiter des Projekts No World Order, Handeln gegen Verschwörungsideologien. Guten Tag.
Guten Tag.
Womit wir jetzt wieder zurück wären beim Judenhass. Sie haben in Ihrer Arbeit zunächst einmal festgestellt, dass zum Kern rechtsradikaler Ideologie der Judenhass gehört und die Verschwörungstheorie eine uralte ist, die mehr von der jüdischen Weltverschwörung. Ist das so?
Sehr richtig, ja. Also innerhalb des Rechtsextremismus bildet der Antisemitismus ein wichtiges Kernelement. Und innerhalb dieser Vorstellungswelt des Antisemitismus kann jedes Unheil in der Welt, was man wahrnimmt oder was auch vermeintlich nur als Unheil wahrgenommen wird, letztlich als Teil einer großen Weltverschwörung dargestellt werden, womit die Welt einen besonderen Sinn ergibt, nämlich dass böse Kräfte am Wirken seien, und dies wird dann pauschal Jüdinnen und Juden im Mythos der jüdischen Weltverschwörung zugeschrieben.
Der Attentäter von Halle scheint auch daran zu glauben, nach dem, was wir bisher gehört haben zumindest. Dazu gehört eben, Sie haben das schon erwähnt, die Behauptung, es gebe ein nach Allmacht strebendes Weltjudentum. Aber die stammt doch aus dem Mittelalter, oder?
Diese Vorstellung stammt sehr richtig aus dem Spätmittelalter. Seit der Zeit lässt sich das feststellen in christlichen Gesellschaften. Aber gerade auch mit dem Aufkommen des Web 2.0 ist dieser alte Mythos noch einmal neu aufgeblüht, also in dem Sinne, als dass Sprachräume geschaffen worden sind, innerhalb derer dieser Mythos sowohl kodiert, also beispielsweise in Anspielungen, wenn man nur von der Bankiersfamilie Rothschild aus Frankfurt spricht oder von dem US-amerikanischen Philanthropen und liberalen Multimillionär George Soros. Dies in Form von Codes und Chiffren oder in Andeutungen, aber auch ganz offen, so wie es dann ja auch der mutmaßliche Attentäter von Halle getan hat.
Dass die Juden mit der Weltherrschaft wenig erfolgreich waren, stattdessen Millionen von ihnen von den Nazis umgebracht worden sind, das stört nicht?
Nun, innerhalb dieser Verschwörungskonstellation ist das immer recht leicht erklärbar, denn da kommt die Holocaustleugnung ins Spiel. Es hat einfach nicht stattgefunden. Es kann in dieser Welt nicht sein, dass die Deutschen, und das ist dann quasi die deutsche spezifische Variante, negative Taten vollzogen haben, sondern um die eigene Identität als an der Seite des Guten, als an der Bekämpfung der Verschwörung Beteiligten reinzuhalten, wird dann unterstellt, die Judenvernichtung hätte nicht stattgefunden, um sich damit A, nicht auseinandersetzen zu müssen, die eigene Schuld nicht wahrnehmen zu müssen und gleichzeitig auch das dämonisierende Weltbild aufrechterhalten zu können.
Und zum Judenhass gesellt sich dann auch noch allgemeiner Rassismus und Antifeminismus, Fremdenhass und Frauenhass. Passt das alles zusammen?
Über diese Weltverschwörungserzählungen lässt sich das alles, was zum Teil vielleicht sogar an manchen Stellen als widersprüchlich aufzeigen lässt, durchaus gut zusammenführen. Also innerhalb dieser Gesamtkonstellation des rechtsextremen Weltbildes, eines völkischen Weltbildes, sind Prozesse der Moderne eine als Bedrohung grundiert, beziehungsweise werden so wahrgenommen und werden dann zusammengebunden als ein großer Vernichtungsplan, der vermeintlich gegen die weiße Bevölkerung Europas und Nordamerikas durchgeführt wird. Da kommt der Rassismus dann ins Spiel, in dem Sinne, als dass quasi nicht weiße Bevölkerung vermeintlich die weiße Bevölkerung austauschen sollte. Das ist der Mythos, der gerne auch verbreitet wird vom großen Austausch von der neuen Rechten in Deutschland.
Das nennt die AfD dann Umvolkung.
Ja, je nachdem, wie die Kommunikationsstrategie des Ganzen aussieht, gibt es dafür unterschiedliche Begriffe. Mhm. Letztlich im harten Kern der extrem rechten Szene nennt man sowas einfach White Genocide, also den weißen Genozid, der da vermeintlich durchgeführt werden würde. Und da war auch immer klar, wer letztlich dort die Fäden zieht. In der antisemitischen, offen antisemitischen extremen Rechten wird das Ganze als jüdische Weltverschwörung zusammengebunden. Und Antifeminismus spielt da auch noch mit rein, weil vermeintlich in dieser völkisch konstruierten Welt kein anderer Platz da sein darf für die Frau als Teil dieser Volksgemeinschaft, als für die Familie zuständig zu sein, wird eben eine emanzipierte Frau und auch andere Formen von Geschlechteridentitäten als Bedrohung für den weißen Mann wahrgenommen und muss deshalb auch Teil der großen Verschwörung sein gegen den weißen Mann.
Wie kommt man denn dagegen an? Denn das ist ja das Ziel Ihres Projektes No World Order. Wie macht man da, was machen Sie?
Unsere Arbeit besteht aus mehreren Teilen. Zum einen bieten wir Informationen an über Verschwörungstheorien und wie sie mit Antisemitismus dann, wenn es auf die Ebene der Weltverschwörung, der Superverschwörung hinausläuft, zusammenhängen. Da sind sie beide nicht mehr voneinander zu trennen. Im Kleinen mag das anders aussehen. Und zum Zweiten geht es auch darum, dass wir Bildungsmaterialien entwickeln und Workshops und Fortbildungen anbieten. Das bedeutet beispielsweise, wie man etwa mit Internetquellen umgeht und nicht blind etwas glaubt, nur weil es eben nicht der Mainstream-Meinung entspricht und damit vermeintlich eine bessere Quelle wäre, sondern man schult dann beispielsweise, dass solche Doppelstandards nicht existieren müssen, sondern die gleiche Kritik dann eben auch an diesen anderen Formen von Quellen anzulegen wären, etc.
Aber diejenigen, die der Verschwörungstheorie so weit anhängen, dass sie diese zu ihrer eigenen Ideologie verdichtet haben, die dürften sie auf diese Weise nicht erreichen, oder?
Es ist sehr schwer, diese Menschen zu erreichen. Es kann auch bis dahin gehen, dass man sie gar nicht mehr von außen erreicht. Wenn sich das Weltbild zu stark verschlossen hat, dann haben sie keine Chance. Dann werden sie im Zweifelsfall mit ihrem Widerspruch nur als Teil der großen Verschwörung auch integriert in dieses Weltbild. Und dann ist da auch kein Widerspruch mehr möglich in dem Sinne.
Also Sie kümmern sich um die da noch nicht so drin, so weit drinstecken, heißt das?
Genau. Wir machen Prävention im Bereich der Sekundär- und Primärprävention, das heißt die breite Öffentlichkeit und Menschen, die bereits angefangen haben, sich mit diesem Material zu beschäftigen und es teilen.
Jan Rathje, der Leiter des Projektes No World Order, Handeln gegen Verschwörungsideologien. Recht herzlichen Dank. Halle und die Brandstifter, wenn Worten Taten folgen. Das war der Tag. Morgen ist zwar ein neuer Tag, aber den müssen Sie ohne uns auskommen. Sie können uns natürlich aber nachhören. Das geht wie immer bei der ARD Audio App. Dort sind wir der Tag von HR2 Kultur, das Original, oder gleich hier bei hr2kultur.de. Der Tag sagt Danke, dass wir in Ihren Geräten in dieser Woche zu Gast sein durften. Der Tag, das waren in dieser Woche Team Glatt, Ulrich Sonnenschein, Birgit Spielmann, Dorothea Schuler, und tschüss am Mikrofon sagt Florian Schwinn.